Fahrstunde mit Automatik oder lieber mit Schaltung?
Mit Schaltung.
Trikot sponsern oder Spielbericht schreiben?
Trikot sponsern.
Lieber einen Marathon in New York laufen oder in Berlin?
In Berlin.
Festschrift schreiben oder Jubiläumsfeier planen?
Irgendwie beides wichtig.
Wanderurlaub in den Bergen oder Städtetrip mit Sightseeing?
Wanderurlaub in den Bergen.
Frühschicht in der Fahrschule oder Spätdienst im Vereinsleben?
Auch beides. Gerne.
Schiedsrichter auf dem Feld oder Fan auf der Tribüne?
Schiedsrichter auf dem Feld.
Landstraße mit Kurven oder Autobahn mit Tempomat?
Ganz klar, Landstraßen mit Kurven.
Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
Frauenfußball in Hochdorf oder Männerhandball in Reichenbach?
Frauenfußball in Hochdorf.
Hör genau hin, mach dich bereit, echte Stimmen, echte Zeit. Mund auf, Reichenbach, wir hören dir zu. Aus Reichenbach an der Pils, Geschichten voller Mut. Lachen, Leben, echte Zeit, hier bei uns in Reichenbach an der Pils. Seid bereit,
es ist wieder soweit. Es geht los mit einer neuen Folge Mund auf Reichenbach mit dir, Ina.
Und Katrin.
Und heute freue ich mich ganz arg, weil wir haben nämlich heute zwei Gäste bei uns.
Zwei tolle Gäste, die wie kaum andere für Engagement, Gemeinschaft, Herzblut in Reichenbach und Hochdorf und in der Umgebung stehen. Michael und Jürgen Fabian sind heute da. Die Geschwister, die man nicht nur auf den Reichenbacher Straßen sieht, sondern auch in vielen Vereinen antrifft. Sie sind beide Geschäftsführer der Fahrschule Farion GmbH und Fahrlehrer mit Herz und Seele und mit vollem Engagement dabei. Die beiden stehen für der Tradition, Weiterentwicklung, für Verantwortung und auch für Vorbildfunktion. Für Fahrpraxis, für Fair Play auf der Straße wie im Sport. Und seid gespannt auf unsere neue Folge Mund auf Reichenbach.
Fahrschule Farion, das ist ja ein Name, der ist weit übers Ländle bekannt. Und 50 Jahre Fahrschule Farion. Die Zahl 50 muss man sich ja wirklich mal im Mund zergehen lassen. Wie kam es dazu?
Basiert hauptsächlich auf den Wurzeln unseres Vaters, der dieses ganze tolle Unternehmen angeschoben hat, 1975. Und wir erst mal gar nicht mit dem Ziel, diesen Beruf auszuüben, da reingerutscht sind und irgendwie trotzdem jetzt über viele Jahre Spaß gefunden haben damit.
Okay, und das kannst du auch so bestätigen, Michael?
Genau, ich habe ja noch einen anderen Beruf gelernt und war dann bei Mercedes, habe da gearbeitet und dann gab es da so Ausscheidungsangebote und dann dachte ich, mache ich den Fahrlehrer dazu und dann kann ich wieder zu Mercedes gehen und in der Fahrschule mitarbeiten. Und dann hat es aber so viel Spaß und auch Erfolg gemacht, dass man da hängen geblieben ist.
Okay. Jürgen, und hast du auch davor einen anderen Beruf erlernt?
Ja, ich bin Automechaniker. Heute sagt man Kfz-Mechatroniker. Früher hat man Kfz-Mechaniker gesagt. Das habe ich gelernt, während der Michel ja Kfz-Elektriker gelernt hat. Ist auch eine gute Grundlage für den Beruf, weil man dann die Technik ein bisschen besser versteht und auch besser erklären kann, was im Auto so tickt oder am Motorrad auch. Habe dann später beim Motorradbänder in Reichenbach auch nebenher gejobbt, sodass ich die Motorradtechnik auch ein bisschen besser verstehe. Und von dem her war das Technische dann eben auch noch ein gutes Mitbringsel für unseren jetzigen Beruf.
Ja, da hast du ja vorhin, Michael, bevor wir gestartet haben, aus dem Nähkästchen geplaudert. Du hast auch am Bänder gearbeitet oder gejobbt den. Ja, da habt ihr beide gleichzeitig oder gleichen Zeitraum da gearbeitet, oder?
Also bei mir war es so, die Anfangszeit war beim Helmut Reichle in Baldmannsweiler. Da bin ich mit meinem Opa immer hochgetuckert und habe beim Helmut Reichle schon viel dazugelernt. Und dann erst später, während meiner Bundeswehrzeit, habe ich mir beim Heinrich Bender noch ein bisschen Geld dazu verdient, weil der Bundeswehrsold war doch sehr dürftig.
Welche Rolle spielt denn euer Vater Hans Farion für die Fahrschule heute noch und auch für die Fahrschüler? Welche Rolle nimmt er immer noch ein?
Ich sag mal so, der Grand Senior ist jeden Tag allzugegen und er ist jetzt nicht mehr ganz so viel im Auto unterwegs, wie er das früher mal war. Er sitzt jetzt halt viel in der Fahrschule und organisiert viel. Und wir profitieren natürlich heute noch enorm von seinen vielen Kontakten und seinen vielen Leuten, die er einfach kennt. Und wenn man Fragen hat, ist er natürlich immer mit Rat und Tat, hilft er uns da. Und ist natürlich, wie soll ich sagen, schon ein Stück weit auch die gute Seele. Natürlich, von dem auch die Mitarbeiter an ihm hochschauen, weil das Lebenswerk, das ist natürlich schon viel, was er da gearbeitet hat.
Und was super toll ist, sein Pioniergeist, sein Vorausdenken, auch jetzt noch im Alter, die Energie, die er einbringt. Er hat ja wenig andere Hobbys und sein Hobby ist Fahrschule. Also das Hobby und Beruf in einem, er denkt und lebt den ganzen Tag.
Also dann hat er Hans Marion so an sich gar keinen Ausgleich. Sein Leben ist die Fahrschule.
Ich denke, das kann man so sagen, ja.
Aber es ist ja ein toller Ausgleich. Er ist ja immer mit jungen Menschen zusammen. Also ich glaube, ich hätte ja nichts fitter und jünger, wie immer mit jungen Menschen zu arbeiten.
Das können wir geradeaus bestätigen, weil es uns ja auch jung hält. Also das mag ich mir ja auch jeden Tag.
Und er ist ja zwischenzeitlich jetzt 80 Jahre alt geworden. Und trotz all dem, seine Begeisterung für die Fahrschule ist immer noch gleich der Wahnsinn.
Und ich werde das auch nie vergessen, das bleibt mir auch in Erinnerung, wenn der ins Café gekommen ist, der saß immer über seinem Fahrschulbuch und sein großer Cappuccino. Also das wird mir, glaube ich, immer und ewig in Erinnerung bleiben.
Das ist auch heute noch so.
ja, wo war der erste Standort? Wo wurde die Fahrschule Farion gegründet? War das in Reichenbach?
Seine erste eigene Selbstständigkeit hat er in Hochdorf 1975 angefangen. Und da ergab sich später, gab es in Reichenbach die Fahrschule Pasewalk. Und da hat er Verbindung geknüpft, weil der Herr Pasewalk mal krank war, hat er für den ein bisschen ausgeholfen. Und als der dann aus seinem Krankheitsstand zurückgekommen ist, hat er ihm später dann irgendwann mal auch die Fahrschule in Reichenbach angeboten. Und die hat er dann auch mit übernommen. So hat er dann damals zwei Selbstständigkeiten gehabt. Aber der Beginn war in Hochdorf.
Okay, dann seid ihr ja in Hochdorf, in Reichenbach habt ihr einen Standort. Und wo seid ihr noch gut vertreten?
In Plochingen ist ja die Hauptstelle, da ist auch mit Büro allem drum und dran, das auch Öffnungszeiten hat, wo die Leute dann die An- und Abmeldungen und alles mit dem Büro machen können, weil zwischenzeitlich ist so ein Führerschein ja auch viel Papier, das man bewerkstelligen muss mit Datenschutz und allem Pipapo, und die Mädels im Büro, die sitzen in Plochingen und organisieren das. Und dann gibt es noch eine Außenstelle in Warnau.
Und wie habt ihr das geschafft, euch in 50 Jahren diesen gigantischen Ruf aufzubauen? Was habt ihr anders gemacht als andere?
Ja gut, das ist hauptsächlich Begeisterung erstmal, Ehrlichkeit, auch die Freude am Beruf, auch wenn es nur spät abends ist, das trotzdem noch rüberzubringen und dann einfach auch die Geduld mit den Schülern durch die Prüfung durchzugehen und das dann ja doch am Schluss dann für alle toller Abschluss ist, wenn man so einen Führerschein erarbeitet hat. Beim einen geht es ganz schnell, dann gibt es wieder welche, die brauchen mittellang und manche brauchen sehr lang. Und das ist halt immer unterschiedlich. Und wenn dann jeder irgendwie am Schluss seinen Abschluss kriegt und dann alleine selbstständig fahren darf, ist das für die jungen Leute, meistens sind es junge Leute, doch auch ein guter Start ins Leben, um die erste richtige Erfolgsprüfung geschafft zu haben.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Freut ihr euch dann jedes Mal mit?
Ja, klar.
Wir leiden mit und freuen uns auch mit. Also die Prüfungen sind schon zum Teil echt auch anstrengend, weil man ist ja praktisch abhängig davon, was der Schüler jetzt abliefert und man kann nicht mehr helfen. Und das ist schon etwas, wo wir mitleiden, und dementsprechend, wie wir mitleiden, freuen wir uns dann einfach auch, wenn es dann positiv und dementsprechend ehrgeizig sind wir einfach auch, dass das dann klappt, weil man ungern Niederlagen einsteckt. Es geht uns genauso. Ja. Und was ich noch dazu fügen will, ist diese Leidenschaft, die wir da praktisch investieren, ja, und auch die Authentizität, weil man ist ja nicht immer gleich gut drauf, man hat vielleicht mal bessere Laune, schlechte Laune, aber ich denke, wenn man authentisch ist, dann nimmt ein der andere das auch nicht böse, wenn man vielleicht auch mal ein lauteres Wort hat oder so, dann ist es dann einfach auch glaubwürdig.
Aber es ist ja wahrscheinlich auch manchmal einfach notwendig im Straßenverkehr. dass du mal kurz eine Ansage machst?
Das ist absolut richtig, weil manchmal muss es auch echt schnell sein und schnell gehen, weil man natürlich auch, wenn man eine Gefahr in irgendeiner Form aufkommen sieht, dass man dann wirklich auch gerade bei Motorradausbildung, da ist dann schon so, dass dann manchmal vielleicht auch echt mal ein kurzer Föhn über das Mikrofon kommt, weil man als Fahrlehrer die komplette Verantwortung trägt und dementsprechend natürlich sich in der Pflicht sieht, dies dementsprechend zu handeln.
Und wenn man danach dann dem Kind auch erklärt, warum man gerade angeföhnt hat, dann ist meistens auch verständlicher für die Leute, dass man es nicht nur einfach bam drüber, sondern danach auch sagt, warum.
Ja, und hoffentlich beim Motorrad auch irgendwie ein Lerneffekt dabei.
Ja, wir müssen Fehler halt vorher sehen. Wenn ein Fahrschüler in eine Situation reinfährt, müssen wir vorher schon riechen, dass das jetzt kommt. Das ist beim Motorrad das Wichtigste. Im Auto ist das ein bisschen einfacher, weil da sind wir ja direkt an die Pedale dran, können mit der Hand ins Lenkrad greifen und die Situation richten. Beim Motorrad muss nur der Schüler reagieren und wir müssen den Fehler vorhersehen. Das ist so ein bisschen die kleine, sage ich mal, Krux beim Motorradausbilder.
Wie macht ihr das beim Motorrad? Fahrt ihr da mit dem Motorrad selber hinterher oder fahrt ihr mit dem Auto lieber hinterher?
Beides. Also man schult viel aus dem Auto, weil wir doch im Laufe des Tages ein häufiger Wechsel Motorrad-Auto haben. Und dann ist natürlich das Anziehen, Ausziehen, dann wieder ins Auto springen, dann musst du manchmal im Auto auch wechseln, Automatik, Schaltung, dann musst du einen Anhänger holen, dann verlierst du sehr viel Zeit. Und was wir uns in der Regel aber nicht nehmen lassen, ist mit jedem Schüler eine schöne Überlandfahrt zu machen, wo wir dann miteinander beide auf dem Motorrad unterwegs sind. Ja.
Sehr schön.
Jetzt habt ihr ja verraten, dass man bei euch auf jeden Fall den Autoführerschein machen kann und den Motorradführerschein. Aber welche Führerscheinklassen bietet ihr auch noch an?
Also bei uns, wie gesagt, Auto und Motorrad und natürlich auch ein LKW, den kleinen LKW, nennt sich C1 zwischenzeitlich. Also der würde dann bis 7,5 Tonnen gelten, ist für Leute interessant, die ein bisschen größeres Wohnmobil zum Beispiel bewegen wollen. Und natürlich den CE. E steht immer für Anhänger. Und das C wäre dann eine große LKW bis eben 40 Tonnen. Ja, und dann gibt es noch so andere Dinge wie zum Beispiel Aufbauseminare. Wenn die Leute in der Probezeit sind und sind auffällig geworden, dann müssen die ja wieder zurück in die Fahrschule und müssen da vielleicht ein Aufbauseminar besuchen. Und die bieten wir auch an.
Und was wir auch in letzter Zeit öfter gemacht haben, Seniorenschulungen. Also wir haben in Hochdorf und in Reichenbach schon zweimal so Schulungen angeboten, wo die Senioren einfach in die Fahrschule kommen können, in größere Gruppe und können uns ihre Fragen stellen, die sie im Laufe des Lebens gesammelt haben oder aktuell einfach da sind. Und unter anderem kommen dann eben auch die Anfragen, können sie uns sage, wie fit wir noch sind, dass man einfach mal fährt mitnehmen und ihnen dann einfach sagt, was wir gesehen haben, ob es in Ordnung ist, noch die Reaktionsbereitschaft.
Oder. Das finde ich richtig gut.
Ja.
Das finde ich richtig super. Ja. Und wie wird das Feedback angenommen von den älteren Menschen? Also wenn man sagt, so, Reaktionszeit ist nicht mehr so ganz perfekt.
Ja, man muss schon ehrlich sein dann den Leuten gegenüber und versucht natürlich dann auch, dass sie was daraus lernen, ihnen das ehrlich zu sagen. Wir können am Ende nicht entscheiden, ob der Senior später den Tipp annimmt und sagt, ich bleib daheim, ja, sondern die Tagesform ist ja im Alter dann auch ein bisschen wichtig, dass man sagt, fahren Sie nur, wenn Sie sich wohlfühlen. Und da ist schon von unserer Seite einfach Ehrlichkeit gefragt, dass man es denen sagt. Und da sind die auch dankbar. Also das merke ich einfach, ja.
Und dann macht ihr auch mal einen Theorieunterricht nur mit den Oldies? Bietet ihr dann auch sowas
so
an?
So ähnlich, genau.
Nur die Oldies?
Da haben wir zwei Fahrlehrer, die sich da jetzt mittlerweile schon ein bisschen spezialisiert haben, die dann vorne hinstehen und praktisch diese erstmal Abfragerei und dann bereiten die auch Dinge vor, die sich im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, um denen zu sagen, im Vergleich zu früher war ist die Regel neu gekommen und die Regel neu gekommen, dass man es einfach mal gehört hat.
Das finde ich richtig klasse.
Ja.
Ab welchem Alter sind die da dabei?
Also ich denke, das ist so ab 60 aufwärts. Ja.
Kann ich mal meine Eltern anmelden?
ja, und wie ist denn euer Fahrschulteam aufgestellt? Also die Fahrschule Farion besteht ja nicht nur aus dir, Michael, aus dir, Jürgen, aus dem Hans Farion, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Also aktuell fahren wir mit 8 Vollfahrlehrer, da gehören wir beide dazu. Und dann haben wir zwei Aushilfen, die praktisch fahren. Und dann gibt es noch im Büro, da gehört ja bis ganz hinter eine Putzfrau dazu. Dann gibt es jemanden, der die Motorräder und die Technik wartet an den Fahrzeugen. Sind wir 16 Personen, die in unserem Betrieb mit an dem Rad drehen. Ja? In Teil- und Vollzeit.
Das sind ganz schön viele. Macht ihr auch Team-Events, also mit euren Mitarbeitern, dass ihr denen irgendwie drüber hinaus noch was bietet, dass die lange bei euch bleiben?
Kam in letzter Zeit ein bisschen kurz, muss ich sagen, aber war auch ein bisschen an dem Thema Corona. Was wir früher sehr häufig gemacht haben, war, wenn wir neue Autos in Wolfsburg geholt haben, sind wir alle hoch mit dem Zug oder mit dem Bus und haben dann die Autos geholt und haben dann Städtereisen gemacht. Also waren in Goslar auf der Rückreise und haben einfach verschiedene Events eingebaut. Das ist jetzt aber ein bisschen eingeschlafen. Aber ist in Arbeit. Also wir haben zum Beispiel auch bei Jürgen im Garten Grillfest gemacht. Wir versuchen und wir waren im Allgäu und haben da so eine ältere Bauernhütte gemietet und haben da Lagerfeuer und sowas gemacht. Also wir schauen schon danach, dass wir uns immer wieder was einfallen lassen. Dieses Jahr ist ja das große Jubiläum und da wird man uns bestimmt auch noch was Nettes einfallen lassen.
Und was es jedes Jahr gibt, ist natürlich eine Weihnachtsfeier. Da kriegen die Angestellten nur einen Termin und eine Uhrzeit. Es weiß keiner, wo es hingeht. Und das versuchen wir jedes Jahr ein bisschen geheim zu halten. Und die Neugierigkeit im Büro ist riesengroß. Man werden alle Rechnungen genau anguckt. Hat er schon was bezahlt? Wo geht's denn bisher hin? Es klappt nicht immer, dass man tolle Events hinkriegt, aber es waren in den letzten Jahren schon ganz, ganz klasse Sachen dabei.
Und was war so die Highlight? Weihnachtsfeier, die bei allen Mitarbeitern in Erinnerung geblieben ist?
Ich denke, das war das Weißwurstessen in Zell unterm Eichelberg. Das gibt's leider zwischenzeitlich nicht mehr. Es war eine Metzgerei, die hat angeboten, dass man mit denen zusammen Weißwürste macht, also direkt in der Wurstküche und die dann später auch verzehrt. Also das ist etwas, das blieb bei vielen wirklich lange im Gedächtnis und auch heute noch, weil das war schon sehr witzig.
Zwar nannte sich Weißwurst-Seminar. Cool. Im Deutschen, die Wirtschaft hieß Deutscher Kaiser.
Genau. No. Hast du schon mal eine Weißwurst hergestellt?
Nee, aber gegessen.
Wir wissen durch dieses Seminar, warum, wenn man Haut abzieht an der Weißwurst, warum sich die eine Seite aufstülpt und die andere Seite nicht.
Ja, warum ist es so?
Ja.
Und zwar ist das sind es ja Naturdarme, in der das Brät eingespritzt wird. Und beim Einspritzen des Brätes gehen die Haare alle in eine Richtung. Und wenn du die Haut nachher gegen die Richtung abziehst, bleibt das Fleisch hängen. Ziehst es mit der Richtung ab, wie es eingeschossen worden ist, dann bleibt sie glatt.
So, jetzt wisst ihr alle Bescheid, wie man es richtig macht. Jan, habt ihr ja jetzt auch gerade das Jubiläumsfest angesprochen. Könnt ihr da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wird es ein größeres Jubiläum geben? Habt ihr schon was geplant?
Also in Planung ist was?
50 Jahre. Mhm. 50 Jahre Fahrschule Farion.
13.09. soll die Festlichkeit stattfinden. Soll in Hochdorf stattfinden, weil da war der Beginn. Und natürlich ist es sehr, sehr schwer. Wenn eine Fahrschule 50 Jahre feiert, hat sie ganz viel mit Personen und mit Menschen zu tun gehabt. Diese alle einzuladen, wird ganz, ganz schwer. Und deswegen ist unser Hauptanliegen eigentlich gewesen, das mit den Mitarbeitern, die bei uns waren, zu tun. Und da versuchen wir, so viel wie möglich zu kriegen. Wir wissen nicht, wo sie alle wohnen mittlerweile, aber die irgendwie alle so mit mal Versuche ins Boot zu nehmen, das wäre das Hauptanliegen, was wir haben. Und natürlich gibt es dann Geschäftspartner oder gute Freunde, die einfach immer dann, wenn es eng war, da ist geholfen hin. Und das soll das der Hauptakt eigentlich werden. Es wird schwer. Natürlich wird man gern viele, viele Kunden einladen, aber dann vergisst wieder ein paar und dann sind da wieder ein paar Narren, dann geht einer heim und sagt, mir hat der Fahrer eingeladen und der nächste sagt, und mich nicht. Und deswegen wird sich's hauptsächlich auf die Angestellten und engsten Freunde beziehungsweise Geschäftspartner drehen.
Ja, das ist doch eine richtig schöne Idee. Richtig gut.
Wir sind auf jeden Fall, und das ist etwas, was ich gerne sagen möchte, all denen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, also alle Eltern, alle Kinder oder jungen Leute, die gesagt haben, wir gehen zum Fahrion, sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für das Vertrauen, das in unsere Fahrschule gesteckt wurde. Also das ist schwingt bei mir auf jeden Fall im Herz mit, die ganz vielen tollen Erinnerungen und tollen Begegnungen, die wir im Laufe der vielen Jahre hatten.
Für mich gab es da irgendwie gar nie eine Alternative dazu, weil das war der Name und da ja, war klar, da macht man einen Führerschein. Wie viele Führerscheine werden denn bei euch im Jahr gemacht? Also im Schnitt, könnt ihr das ganz grob sagen?
Wir fahren circa 500 bis 550 Prüfungen im Jahr.
Viel.
Mit der Fahrschule.
Wow.
Ja.
Und wie viel sind davon Auto?
Ich habe die Prozentzahl nicht ganz genau, aber es sind auf jeden Fall 70% Auto. Okay. Ja.
Also das Zweiradgeschäft lässt da ein bisschen nach. Hat was mit den Regelungen zu tun. Zum Beispiel, wenn den 50er-Roller, war ja früher richtig viele Leute. Jetzt haben aber leider unsere Regierung beschlossen, die Prüfungszeit auf 55 Minuten zu erhöhen, was natürlich den Aufwand, den man dann betreibt, dass der Schüler den Führerschein auch bekommt, deutlich höher geworden ist. Früher waren das ja nur 30 Minuten. Und Moral von der Geschichte ist einfach teuer geworden, weil man muss dann echt wirklich Deizesau, Altbach, Reichenbach, Wernau, muss alles abgrasen, damit die denn das dann auch wirklich wuppen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde, es wäre eine Möglichkeit, die Jugendlichen früh auf die Straße zu bekommen, damit sie früher schon Erfahrungen machen und da einfach früher schon mit dem Verkehr in Kontakt kommen.
Und ja. Das steht ja auch so ein bisschen für Freiheit, wenn man dann selber für sich unterwegs sein kann und nicht mehr auf die Eltern angewiesen sein muss.
Ja, ja.
Trotzdem dient natürlich der Mehraufwand auch der Sicherheit. Also das muss man schon auch sehen. Es ist ja viel mehr Woche im Straßenverkehr. Und wenn sie mehr Stunden haben, sind sie besser ausgebildet. Das ist das, was den Führerschein allgemein auch im Autobereich heute teuer macht. Ja, also man trainiert mehr, aber man kommt viel, viel besser trainiert aus der Fahrschule raus wie damals. Also durch mehr Stunden, durch mehr Übung bin ich viel besser im
Fahren. Wie viele Stunden sind das denn aktuell, die man da so braucht?
Beim Auto ist es immer zwischenzeitlich, sagen wir mal, zwischen 25 und 30 normale Fahrstunden plus 12 Sonderfahrten. Was natürlich, wie der Jürgen gerade schon richtig gesagt hat, den Aufwand natürlich extrem groß macht und das macht es dann einfach teuer. Ja.
Was kostet die Führerscheine aktuell?
Ist denn bei jedem so von der Stundenzahl, wie es nämlich gesagt hat? Das ist ja ein Durchschnitt.
Ja.
Ja, manche brauchen dann mehr, manche dann weniger, weil sie geschickt sind. Aber so 3.000 bis 3.500 Euro ist ein Autoführerschein halt schon. Leider. Aber man will ja auch Sicherheit produzieren. Und wenn man das Kind großzogen hat und es dann allein in den Straßenverkehr losgelassen wurde, ist man, glaube ich, doch auch als Eltern oder Oma, Opa froh, wenn das Kind dann einigermaßen sicher fährt.
Deswegen finde ich auch den Führerschein mit 17 Jahren echt richtig gut. Also ich war dankbar, dass ich dann in manchen Situationen einfach meine Eltern neben mir hatte, die dann einfach mir nochmal Tipps und Tricks geben konnten. Mhm. Und so fährt man dann doch als junger Mensch sicherer im Straßenverkehr. So aus eigener Erfahrung. Mhm.
Und die Praxis ist durch nichts zu ersetzen. Man spricht ja auch von Erfahrung. Ich erfahre etwas, passt ja da wirklich wunderbar dazu. Und umso mehr ich fahre, umso mehr Praxis ich habe, umso sicherer und dementsprechend gewandter bewege ich mich im Straßenverkehr.
Und bildet ihr denn auch dann euren eigenen Nachwuchs aus? Also bildet ihr Fahrlehrer aus?
Ja, also die letzten Fahrlehrer, die jungen Fahrlehrer, die bei uns arbeiten und auch welche, die nach der Ausbildung nicht übernommen wurden, weil wir auch interessiert sind daran, an unserem Fahrlehrerberuf, dass der weiterlebt. Da war nämlich eine Zeit lang ein richtiges Loch, also vor der Corona-Zeit. Nach Corona hat sich da natürlich auch einiges wieder getan, weil Berufe, Entlassungen, viele haben das Geschäft ein bisschen zurückfahren müssen, dann haben einige Leute weniger Arbeit dann wieder gehabt und dadurch haben wir wieder mehr Chance gehabt, an Leute zu kommen und da haben wir jetzt aktuell zwei junge Fahrlehrer, die ganz frisch wieder dabei sind. Ja.
Also wenn mir eigentlich die Überlandfahrt, weil man einfach mal aus der City rauskommt, man kommt aus der Stadt raus, ist deutlich entspannter, weil weniger Verkehr und natürlich, ich liebe es eigentlich, durch die Landschaft zu cruisen und mal auch einfach den, ja, Blick schweifen zu lassen und mal irgendwie vielleicht einen tollen Vogel zu sehen oder sowas. Das liebe ich also ganz dolle.
Wenn es geht, dann nur mit dem Motorrad.
Ja, Motorrad ist eigentlich die Steigerung, da denke ich manchmal, wow, und dafür kriege ich sogar Geld, das ist ja Wahnsinn.
Denkst du das auch manchmal bei Patienten?
Ich denke das auch manchmal. Ich glaube, wenn man seinen Job liebt, dann ist es.
Was motiviert euch beide, täglich aufzustehen und ins Auto zu sitzen?
Ich denke, die Verkehrssicherheit, die wird natürlich dazu beitragen. Also es ist natürlich schon so, dass in den 70er Jahren hatten wir ja fast 20.000 Verkehrstote auf der Straße. Ja. Und das wurde jetzt reduziert. Die letzten Zahlen von 24 sind jetzt damit 2.780. Und da tragen wir natürlich schon auch einen kleinen Teil dazu bei, die Straße sicherer zu machen. Nur ein Teil, weil natürlich hat man auch viele andere Maßnahmen getroffen, wie Zone 30, wie die Autos sicherer machen. Ja, viele, viele kleine Dinge fügen sich da zusammen. Und wir sind natürlich ein kleiner Teil, der schon dazu beiträgt, die Jugend auf die Straße zu kriegen und eben auch sicher auszubilden. Das treibt uns schon an.
Und die Arbeit mit Menschen. Das finde ich einfach wunderbar. Wenn wir doch tolles Publikum haben, also können wir nur dankbar sein. Tolle Menschen.
Und Jürgen, wie ist denn die Arbeit mit jungen Menschen?
Weiterhin interessant. Menschen verändern, also durch das, dass ich jetzt 36 Jahre den Beruf mache, kann man schon sagen, dass sich die Jugend ein bisschen verändert hat. Aber deswegen ist sie nicht schlechter. Sondern auch mit denen kann ich arbeiten, mit denen kann ich lustig über manche Dinge diskutieren. Und Verkehrssituationen analysieren. Und das macht immer wieder Spaß. Und die Jungen sind trotzdem klasse drauf. Muss ich sagen, ganz klar.
Und Michael, an dich, welches ist das lustigste Erlebnis in eurer Fahrschulzeit gewesen?
Ja, ich wurde mal von einem Schüler gefragt, der hat sich immer sehr gewählt ausgedrückt. Und dann hat er mich gefragt, wann wir denn jetzt endlich mal senkrecht einparken. Und das fand ich dann schon sehr, sehr witzig.
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, vielleicht hört er es ja. Grüße gehen raus an den Senkrecht-Einparker.
Ich hatte ein schönes Prüfungserlebnis. Also wir hatten eine Prüfung war am Start, der Prüfer lief her und hat zu mir und zur Schülerin die Hand hingestreckt und Grüß Gott gesagt. Und das Mädel hat sofort zu weinen angefangen. Und der Prüfer sagte, dann sind das jetzt Freudentränen. Setzen Sie sich mal ins Auto, wir kommen gleich rein, wir fahren dann los. Dann sind wir losgefahren, Prüfung hat geklappt, wir sind wieder angekommen. Prüfer hat ihr gesagt, Sie können jetzt weiter weinen, Sie haben bestanden. Und auf Knopfdruck hat sie dann losgeweint.
Ihr habt einfach einen Beruf, in dem man so viel mit Menschen zu tun hat. Und ich glaube, einfach wahnsinnig viele tolle Erlebnisse hat die.
Ja, sicher, in den Menschen ist ja auch Druck, beziehungsweise Angst zu versagen. Und wenn das dann mitschwingt, dann ist ja diese Prüfungssituation dann doch auch spannend.
Ja, und es ist einfach schön. Jahrzehnte später grüßen einen auch die Leute und dann macht einen das schon auch glücklich. Und man weiß, also so viel kann nicht falsch gelaufen sein, sonst würden sie einen nicht grüßen.
Und die wissen auch noch viele, viele Geschichten, die bei mir schon hintereinander gerutscht sind.
Ja, ihr zwei, die Digitalisierung, die spürt ihr ja bestimmt in der Fahrschule auch. Fluch oder Segen?
Also ich sehe es eher als Segen, weil ich denke, sie unterstützt uns Menschen in vielen Punkten, wo wir vielleicht Schwächen haben. Also Beispiel, weit über 90% der Verkehrsunfälle passieren, weil wir Menschen nicht aufgepasst haben, weil wir einen Fehler gemacht haben. Und die Digitalisierung, also wenn ich jetzt an Fahrzeuge denke, Spurhalteassistent und was es da zwischenzeitlich alles gibt, ist es schon so, dass diese Technik uns unterstützt und uns helfen kann. Aber wie immer bei allem gibt es Dinge, die uns natürlich auch Ablenkung, sagen wir mal Handy, ist natürlich jetzt eher wieder Fluch. Aber generell, wenn man es richtig handhabt und sich ein bisschen an die Spielregeln hält, denke ich, ist es doch eine gute Unterstützung, um uns sicher durch den Verkehr zu führen.
Ein gutes Beispiel zu dieser Digitalisierung fällt mir da ein. Die Theorie Bögen, die es früher gab, aus Papier. Da habe ich noch aus der Vogelperspektive sehend eine auf den Bogen gezeichnete Kreuzung gehabt und musste dann, in welcher Reihenfolge darf gefahren werden, weil die Autos hatten oder Fahrzeuge hatten alle eine Nummer. Und vorne waren die Pfeile, wo die hinfahren. Ich musste eintragen, 3, 2, 1 oder was, wie auch immer, wie ich die Reihenfolge von der Vorfahrt lese. Heute läuft ein Film ab, wo der Schüler virtuell im Auto sitzt und sieht die Verkehrssituation auf sich zukommen, so wie er sie später im Auto auch auf sich zukommen sieht. Und dieser virtuelle Film, der sieht, da kann man im Spiegel Radfahrer erkennen und so weiter. Und daraus werden dann Fragen gestellt. Also es ist viel praxisnaher, wie es später stattfindet, wie damals, wo man auf dem Papier eben eine Kreuzung gemalt hat und konnte es auch noch fotografisch sich abfotografieren, so mehr oder weniger im Kopf. Und dann hat man ja auswendig lernen können. Es geht heute nicht mehr. Heute werden Kreuzungen verändert. Sinn der Frage bleibt der gleiche. Aber plötzlich kommt da nicht mehr der Bus, sondern kommt ein Motorrad. Dann werden Büsche oder Häuser oder die Art der Kreuzung wird unterschiedlich dargestellt. Und das ist das, was dann wieder ein Segen ist, dass man, so wie es jeden Tag im Straßenverkehr ist, einfach Situationen nicht alltäglich immer gleich hat.
Ist dadurch die Prüfung auch schwieriger geworden?
Klar. Es gibt Menschen, die fotografisch denken können. Und das wollte man in den Theoriefragen auch weg haben. Weil irgendwann, wenn du eine Frage oft genug gemacht hast, dann guckst du die Frage an, dein Hirn sagt, ach, da weiß ich schon, Frage 1 und 3 war richtig. Während jetzt musst du ganz neu entscheiden. Du musst den Film angucken, musst mitdenken und musst sagen, ah, da ist das und das und das, das ist jetzt wieder anders. Dieses Auswendiglernen geht nicht mehr so einfach.
Meine Kinder haben jetzt die Fahrradprüfung gemacht in der 5. Klasse. Da ist es ja immer noch ein bisschen hinterher, würde ich sagen, weil die haben immer noch genau diese Vogelperspektive. Also Bögen ohne irgendwas digital. Muss man da nochmal irgendwie rangehen und das ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen?
Da habe ich gerade keine Information drüber, wie weit die da schon an neuen Sachen gefeilt haben oder dran sind. Aber natürlich würde das auch was bringen, ganz klar.
Also das fand ich jetzt schon ein bisschen, wenn ich mir das jetzt gerade so anhöre, so auf dem richtig alten Stand. Und die haben noch so Bögen, so Zettelchen bekommen und mussten dann von dem Bild her entscheiden.
Ja.
Und meine haben das natürlich auch auswendig gelernt alles und wussten direkt das und das muss ich kreuzen.
Ja. Also da hat natürlich der TÜV andere finanzielle Möglichkeiten. Die bringen da ihre Tablets mit. Jeder kriegt sein Tablet und jeder kriegt dann unterschiedliche Fragen. Also und ich denke, dass natürlich der Verkehrssicherheitsverband wahrscheinlich das Problem hat, die können da nicht 40, wenn es jetzt 40 Kinder wären, denen 40 Tablet hinlegen, weil da natürlich finanziell, denke ich, sich natürlich an Grenzen stoßen.
Also ich kenne aus der Geschichte noch, dass mir die älteren Leute erzählt haben, sie wurden früher mündlich abgefragt und haben so ihre Theorieprüfung bestanden. Dann gab es ja viele, viele Jahre die Papierbögen mit Ankreuzen.
Die kenne ich auch.
Ja, Multiple Choice, ja, wie man dazu sagt. Und jetzt ist es eben, wie der Michael gerade gesagt hat, auf dem Pad, wo dann jedem einzelnen Schüler seine Prüfung drauf gespielt wird. Über WLAN im Raum. Der Großcomputer schickt dem LKW-Fahrer seine LKW-Fragen drauf. Der Motorradfahrer kriegt seine Motorradfragen drauf und kann dann speziell diese Sachen in Ruhe ausfüllen, kann jede Frage am Schluss auch nochmal anklicken. Und wenn er dann auf Abgeben drückt, dann fliegt dieses Ergebnis virtuell über elektronisch zum Großcomputer und innerhalb von Sekunden kriegt er dann an seinem Pad angezeigt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Ja, und ja, das ist dann auch von der Korrektur für den Prüfer einfacher. Früher haben die Lösungsstreifen angelegt und haben alle Fragen korrigiert und haben dann eben die Fehler rausgefiltert. Und heute macht es der Computer. Zack, zack.
Ja, dann ist schon ein richtiger Segen in dem Bereich. Ja.
Und wie viele Fahrschulfragen gibt es insgesamt momentan? Wisst ihr das?
Also wir sind circa bei... Das kann ich nur circa sagen, weil durch das, was der Jürgen gerade gesagt hat, es gibt zum Beispiel eine Art der Vorfahrtkreuzung und die wird jetzt halt verändert. Mal ist es ein Haus, mal ist es eine Hecke, mal ist es ein grünes, ein gelbes Auto. Also sind wir ungefähr bei 1250 Fragen. was der Beg, der Autofahrer zu lernen hat. Und das ist wirklich viel geworden. Und früher hat man ja mal gesagt, so ein durchschnittlicher Realschüler, wenn der mal so ein Wochenende richtig die Bögen paukt, dann besteht ja die Prüfung. Da sind wir heute wirklich weit davon entfernt, weil das so viele Fragen geworden sind. Da müssen die richtig Zeit investieren und müssen sich da richtig reinknien, damit das heutzutage funktioniert.
Aber dann klappt es auch. Also es ist nicht so, dass es jetzt mega schwer ist, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Und das hat sich ein bisschen verändert. Also früher war viel mehr Disziplin. Ich mache das, ich ziehe das durch. Und da sind die Jungen halt ein bisschen gelassener. Ja.
Und der Theorieunterricht läuft aber immer noch gleich ab. Ihr steht vorne und die Fahrschüler sitzen auf ihre Stühle. Oder hat sich da auch was verändert?
Also man macht natürlich... Im Laufe der Zeit hat sich ein bisschen was verändert, mehr mit Gruppenarbeiten, dass die aufstehen, dass die Aufgaben kriegen im Raum, dass die Kärtchen kleben sollen, dass die spielerisch auch lernen. Also da hat man im Pädagogikbereich auch vieles verändert. So laufen auch die Fahrlehrerprüfungen dann ab. Die dürfen nicht stupide vorne stehen und einen Monovortrag halten, sondern die Fahrlehrer sind angehalten, die Leute mit einzubinden in den Unterricht, dann ganz am Ende soll eine Lernzielkontrolle stattfinden nochmal. Also da sind schon viele Varianten mit drin, da darf gern auch ein Video mit dabei sein, dann, sodass der Unterricht ein bisschen abwechslungsreicher und nicht nur ein Monolog ist. Ja.
Und natürlich dadurch pädagogisch auch hochwertiger, woran Sie jetzt gerade arbeiten, das ist noch nicht der Fall. Und zwar hat Corona hat uns ja erlaubt, über Bildschirm Unterrichte abzuhalten. Also heißt, man hat praktisch mehrere Bildschirme. Die Leute mussten sich zuschalten. Jeder musste per Gesicht erkennbar sein und durften denn die Unterrichte abgehalten werden im Fahrschulraum. Und die Leute haben sich praktisch per Zoom zugeschalten. Und da sind sie jetzt gerade dabei, dass sie Teile der Themen, der Fahrschulthemen, wo die sagen, pädagogisch braucht man das nicht, dass der anwesend ist, erlauben wir auch wieder, dass man es per Zoom macht, und andere Teile, die pädagogisch sehr hochwertig sind, da müssen die dann anwesend sein. Und da arbeiten sie gerade ganz fleißig dran, und da wird sich jetzt in nächster Zeit einiges tun. Weil man denkt auch ein bisschen an die Landfahrschulen, wo ja eben der Schüler manchmal einige Kilometer zurücklegen muss, um zur Fahrschule zu kommen. Und jetzt stellt man sich vor, Winter, Schnee, und jetzt muss der 17-Jährige irgendwie diese 20 Kilometer zu seiner Fahrschule zu kommen. Und da hat man halt auch in der Sinne hier Umweltschutz, natürlich weniger Fahrzeit. Und wenn der das von zu Hause machen kann, ist das natürlich schon etwas, was natürlich extrem modern ist.
Das heißt, dass man dann einen Teil praktisch online geschult und der andere dann in der Fahrschule.
Genau. Das ist mal Zielrichtung. Also die arbeiten gerade an einer Reform vom Führerschein, von der Führerscheinausbildung. Und da soll einiges verändert werden. Mal gucken, was dann wirklich rauskommt. Und wie lange es noch dauert.
Genau, das haben wir uns vorhin auch noch gefragt. Was habt ihr eigentlich für einen Fuhrpark? Was habt ihr, wie viele Autos, wie viele Motorräder, LKWs? Wie groß ist euer Fuhrpark?
Also Motorräder stehen in Plochingen um die Fahrschule rum, ich glaube 12, ja. Also vom Begleitmotorrad, dann haben wir 5 A1 Motorräder in verschiedenen Größen, da ist ein Automatikroller dabei, und dann sind 4 Schaltgeräte, und die Schaltgeräte haben natürlich unterschiedliche Höhen, dass wir unterschiedliche Körpergrößen bedienen können. Ich hatte gerade eben eine Fahrstunde noch mit einem ganz kleinen Mädel. Und die fährt so eine kleine Honda, die hat kleine Reifen, aber auch schon mit ABS ausgestattet alles. Und dann gibt es für die Klasse A2 haben wir 3 Motorräder, auch wieder verschiedene Größen. Im A-Bereich, das ist der große Motorradführerschein, da sind es drei haben wir da stehen. Ja, und im Autobereich, da sind es, jeder Fahrlehrer hat ein hat erstmal seinen Wagen, unterschiedlich, einer fährt Automatik, der andere Schaltung, okay. Aber es sind schon 14 Fahrzeuge, die dann im Autobereich dastehen, und dann haben wir noch die 2 LKWs mit Anhänger, ist schon eine Riesenkiste, und diese Fahrzeuge, wenn man es ganz normal betrachtet, die lohnen sich ja nur, wenn sie rollen, und wenn sie stehen, bringen sie kein Geld, aber anhand der verschiedenen Führerscheinklassen und Gegebenheiten mit Körpergröße und so weiter brauchst, wenn du gut ausgestattet sein möchtest. Ja, ein großer Fuhrpark mittlerweile, der nicht wenig Geld kostet.
Das denke ich mir. Und welche Herausforderungen seht ihr in der Zukunft? Also gerade für euch als Fahrschule, was die Ausbildung angeht, was die Motivation des Nachwuchs angeht, die Kinder, die jetzt einen Führerschein machen, oder Kinder sind ja nicht mehr Jugendliche.
Mhm. Also ich selber sehe es als Herausforderung für mich jetzt erstmal an, dass sich natürlich auch da viel verändert in der Ansprache der jungen Leute. Also ich selber werde jetzt bald 60 und heute geht ja ganz viel über Instagram und Status gucken. Und das ist jetzt wiederum etwas, wo ich mich schon wieder schwer tue. Und das verstehen natürlich viele andere jüngere Fahrlehrer viel besser und machen so Werbung und ziehen ihre Kunden. Während wir früher halt mal eben durch Eigenarbeit in der Ausbildung unsere Werbung gemacht haben oder im Reichenbacher Anzeiger oder im Vereinsblatt mal eine Werbung geschaltet haben. Das sehe ich als große Herausforderung für mich. Wie können wir an die Kunden dranbleiben? Dass die trotzdem sagen, Farion ist okay, Farion ist cool und ist auch ehrlich und ordentlich. Da sehe ich so die größte Herausforderung.
Also ich will es ein bisschen anders beantworten. Ich sehe, die Verkehrsmobilität wird sich ändern. Also da werden andere Dinge, wie zum Beispiel das Stadtmobil, wird spannend. Ich denke, Autofahren ist teuer geworden. Es wird nicht mehr jeder vielleicht ein Auto haben. Man muss Fahrgemeinschaften bilden, man muss sich zusammentun. Und dann müssen natürlich auch andere Verkehrskonzepte her. Wir sind jetzt hier noch relativ ländlich. Bedeutet, es ist schon so, dass jeder eigentlich ein Fahrzeug, wenn es ein Zweirad oder ein Auto ist, natürlich gerne haben möchte. Aber wenn ich an Großstädte denke, die finden schon gar keinen Parkplatz. Da ist natürlich unser Staat schon auch gefragt, Verkehrskonzepte zu erstellen. Aber der Führerschein braucht sie erstmal. Ja? Und um sich dann eben mobil zu machen, egal ob das dann das Stadtmobil ist, wie es wir in Reichenbach ja auch haben. Aber die Lizenz dafür muss natürlich erstmal erworben werden. Und da waren wir vor einigen Jahren auch mal in Berlin bei einem Fahrlehrerkongress. Das war echt interessant. Und da ging es dann darum, dass die neuen Fahrzeuge ja zum Teil schon Fahrassistenzsysteme haben, die das möglich machen, dass das Fahrzeug ja schon faktisch einen Teil alleine macht. Ja. Und dann sagte der, das war der Flugsicherheitschef der Lufthansa, der da die Rede gehalten hat, und er sagt, wir brauchen uns um unseren Beruf keine Sorgen machen, weil, und den Ausdruck fand ich so geil, es gibt Aggregatzustände, wo das Auto einfach nicht übernehmen kann, sondern da muss der Fahrer die Entscheidung treffen. Und er sprach natürlich von seinen Flugzeugen. Er sagt, die fliegen auch schon ganz lange mit Autopilot. Aber es gibt Situationen, da muss der Fahrer oder in dem Moment der Pilot die Aufgabe übernehmen.
Das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen zukunftssicheren Job.
Ich denke schon, dass die Menschen mobil bleiben wollen und das natürlich ein Wunsch ist von vielen, mobil zu sein, weil es natürlich schon etwas ist, was uns natürlich auch jung und agil hält, andere Länder, andere Städte zu sehen. Und
das mag man, also finde ich ganz arg, einen Wunsch auch der älteren Leute, so lange wie möglich fahren zu können, um rauszukommen, um selber einzukaufen, um selber was zu erleben. Und in dieser Diskussion stehen wir ja, wo wir sagen, ab wann führen wir da bei den älteren Leuten Gesundheitsuntersuchungen ein oder so, wo man erstmal, glaube ich, keine Angst haben muss davor. Weil die Gesundheitsuntersuchungen sind nicht gleich dann nachher ein Verbot. Wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin, kriege ich da vom Arzt hin oder von der prüfenden Person irgendwann mal, wenn es eingeführt wird, den Rat, lass dich mal ärztlich behandeln oder guck nach dir, dass du im Straßenverkehr sicherer unterwegs bist. Aber der Wunsch, mobil zu sein, wie es der Michael sagt, das ist schon auch, wird weiterbleiben.
Was wird denn montags bei eurer Kaffeeklatschrunde besprochen und wer ist da alles anwesend?
Also anwesend ist der Papa, dann Jürgen und ich, genau. Und da wird natürlich viel über die Fahrschule gesprochen, den Ablauf einfach der Woche. Mit, was man alles zu organisieren hat. Wie wir gerade schon gehört haben, der Fuhrpark ist groß. Und natürlich auch, welches Fahrzeug muss zum TÜV, wo müssen neue Reifen drauf, wann muss man zum Kundendienst und solche Dinge. Aber es wird natürlich auch das Wochenende besprochen. Jürgen erzählt von seinen Hochdorfer Fußballer, ich erzähle von den Reichenbacher Handballer und der Opa erzählt, wo er wieder einen Ausflug hingemacht hat. Also es ist einfach so, meine Frau ist schon mal verwundert, ja, du hast doch Jürgen gesehen, da sage ich, du, wir laufen aneinander oder wir fahren aneinander vorbei. Der Zeit zum Reden haben wir keine. Und dann haben wir also irgendwann montags angefangen, uns beim Bäcker zu treffen und sitzen da und wird auch viel privat gelabert, was eben sonst wirklich auch zu kurz kommt, weil unter der Woche die Fahrschule natürlich extrem präsent ist.
Jürgen, deine Lieblingszahl ist bestimmt die 4325. Erzähl uns doch mal, was es sich mit der Zahl auf sich hat.
Meine Lieblingszahl ist es nicht, aber es ist eine tolle Zahl in der Form.
Was ist deine Lieblingszahl?
11. Die 4325 ist meine ewige Startnummer beim Berlin-Marathon. Die habe ich mal überreicht gekriegt nach meinem 10. Finish in Berlin. Jeder, der 10-mal den Berlin-Marathon gefinisht hat, bekommt dann auf einer Bühne diese Nummer überreicht. Meistens haben sie da auch jemand Berühmtes, der das macht. Damals war es die Irina Mikitenko, die damals schnellste deutsche Marathonläuferin, die mir diese Nummer gegeben hat. Aber die habe ich beim London Marathon schon vorher kennengelernt, weil das Reisebüro, mit denen wir das, die Reise gemacht haben, die hatten die als Begleitgast für uns dabei. Und dann hat sie auf der Bühne zu mir gesagt, hast du das jetzt auch erreicht? Also die hat mich wiedererkannt. Und das war schon für mich jetzt als Dorfkind, Hochdorf oder jetzt Reicherbach, ja, bin da in Berlin und bei diesem großen Event dabei, war für mich schon ein bewegender Moment dann auch, ja.
Und wie seid denn ihr überhaupt zum Marathon gekommen?
Also das lag erstmal bei mir im Bauch, dass ich als Fußballer in meiner Fußballzeit, wenn wir Ausdauerläufe gemacht haben, haben wir meistens 10 Kilometer Läufe gemacht. Maximal. Und nach den 10 Kilometern war ich platt. Also wenn man da vor den richtigen Trainingseinheiten, wo ein bisschen Schnellkraft trainiert, macht man ja erstmal Ausdauer. Und so war es für mich immer faszinierend, wie ein normaler Mensch 42 Kilometer laufen kann. Und diese Faszination, beziehungsweise diesen Reiz, vielleicht doch selber auch mal sowas zu schaffen, den habe ich nach meiner Fußballerzeit irgendwie entwickelt. Und dann war dieses Glück, dass die Esslinger Zeitung diesen New York Marathon ausgeschrieben hat. Und da habe ich mich dann beworben, beziehungsweise habe meine Unterlagen eingeschickt, habe es Michael erzählt und der Michael hat dann spontan gesagt, ja, da gehe ich auch mit. Und dann haben wir das beide durchgezogen und mit einer Riesenfreude diese Medaille mit heimgebracht und ja, diesen Marathon gefinisht.
Ja, bei mir muss man wissen, ich bin ja fauler Handballtorwart, deswegen bin ich ja immer am Tor gewesen. Mein Papa hat immer gesagt, du fauler Handballtorwart. Also Laufen war jetzt nie so mein Steckenpferd. Und wie gesagt, Jürgen rief mich eines Nachts an und dann sage ich zum, warte, ich frage kurz die Cordula, ob die mich da auch mitlässt. Und dann habe ich gefragt und naiv wie ich bin, habe ich dann spontan wirklich zugesagt, ohne zu wissen, was da jetzt auf mich zukommt. Ja. Und dann habe ich mir mal so Trainingspläne besorgt und die Trainingspläne haben mir dann also bestätigt, ich muss jetzt 4-mal, 5-mal in der Woche laufen gehen. Dann dachte ich mir, ja, um Liebe, was habe ich mich denn da eingelassen? Aber ja, da kam dann der Kämpfer raus und habe das dann auch gefinisht. Ich war nicht schnell, aber ich war dabei.
Das heißt, seit dem ersten Marathon zusammengelaufen, gab es danach noch weitere?
Also bei mir sind es am Schluss 17 geworden und also 30 oder 35 Halbmarathons ungefähr. Ist jetzt keine Riesengeschichte. Es gibt ja hier in der Gegend in Lichtenwald oder wenn man der Rolf Siegel anguckt, gibt es ja Läufer, die da richtig große Leistungen vollbringen. Der Armin Storz oder der Kalle Rent. Der Karl-Heinz Travitsch, das sind ja Läufer, das ist ja wirklich überragend, was die auch mit dem Lichtenwalder Verein dann auf die Beine stellen, mit dem Lichtenwalder Marathon, Halbmarathon. Ganz toll, was die da im Laufe der Jahre gemacht haben. Aber so meine kleine Geschichte, die macht mir auch Spaß und freut mich heute, dass ich es geschafft habe.
Ja, ist ja, ich glaube, nur unter 1% der Deutschen ist jemals im Leben ein Marathon gelaufen. Das ist ja schon was Besonderes auch.
Also ich habe es auf 3 gebracht, also New York war der erste und da war so witzig, man hat sich im Central Park getroffen und da war dann der Herbert Steffni da, ehemaliger Weltklasseläufer, der auch mal den Frankfurt-Marathon gewonnen hat und New York auch dabei war. Und der stand dann da und dann meinte noch so, ja, da gibt's Leute, die laufen ihren ersten Marathon und das in New York und der ist doch so anstrengend. Und ich stand daneben und wurde immer bleicher und noch bleicher und dachte mir, okay, das kann ja interessant werden. Ja, weil man unterschätzt den New York Marathon ein bisschen, weil da geht sehr oft Brücken hoch und runter. Und auch der Central Park zum Schluss nach ungefähr Kilometer 38, der tut nochmal richtig weh. Und wie gesagt, ich war halt naiv und habe halt mal mitgemacht und habe es ja auch durchgestanden. Und dann gab es noch zweimal Berlin bei mir. Ja, und das war dann so meine Läuferkarriere. Ich bin dann irgendwann aufs Mountainbike umgestiegen und das mache ich ja heute noch mit sehr viel Begeisterung.
Das heißt, der Ausgleich zum Autofahren ist dann auch das Radfahren?
Radfahren und natürlich bin ich sehr engagiert als Handballschiedsrichter. Wir haben ja dieses Jahr das Kunststück fertig gebracht. Wir steigen jetzt in die Oberliga auf und das als 55-Jähriger. Bin ich schon echt sehr stolz drauf. Man wird natürlich im Alter gelassener und ich glaube, das hat uns dann einfach geholfen. Weil es macht natürlich schon Spaß, vor 800 Zuschauern da solche Partien zu pfeifen. Ist auch sehr, sehr anstrengend. Also danach bist du wirklich geplättet. Aber ein bisschen stolz bin ich schon, dass ich jetzt da bis zur Oberliga pfeifen darf.
Und das heißt, da braucht ihr auch Fitnesstests dann als Schiedsrichter in der Oberliga, muss man auch relativ fit sein.
Ja, bei uns ist es jetzt so, alle 8 Wochen müssen wir einen Fitnesstest absolvieren, den wir dann selber machen und dann per WLAN überspielen, also das Ergebnis. Und wir müssen auch alle 8 Wochen Regeltests schreiben. Also wir sind da schon unter Beobachtung. Wir kommen in der Saison mehrere Beobachter, die sich unsere Leistung anschauen, auch Videobeobachtungen und die uns regelmäßig beurteilen, ob wir noch gut genug sind.
Wie seid ihr aufgestiegen? Also wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr jetzt Oberliga pfeifen dürft?
Also ich habe einen ganz tollen Partner, mit dem ich jetzt seit 5 Jahren zusammen bin, den Norbert Frommer, den ich hier auch grüßen möchte. Der wohnt in Notzingen. Genau, wir haben also immer sehr viel Spaß. Der meiste Spaß ist beim Hinfahren, weil wir immer am Quatschen sind. Das ist echt witzig und wir verfahren uns auch regelmäßig. Das ist noch viel lustiger. Unsere Frauen, die kommen aus Lachen schon gar nicht mehr raus, weil wir immer am Quatschen sind. Oh hoppla, jetzt haben wir wieder vergessen abzubiegen. Und ja, und weil wir wirklich Spaß an der ganzen Geschichte haben, sind glaube 22 Schiedsrichter, die da in diesem HVW-Kader drin sind. Und da haben wir echtes Kunststück fertig gebracht und wurden Erster von den Bewertungen. Und damit haben sie uns jetzt in die Oberliga aufsteigen lassen.
Wow.
So ist es, wenn du Spaß hast. Dann klappt es auch.
Ja, ja, ist schon so, wir haben das gar nicht vorgehabt und durch das, dass wir einfach auch vielleicht nicht verbissen waren, wir haben einfach unser Bestes gegeben und waren dann zum Schluss wirklich total überrascht.
Und das ist auch eminent wichtig, ohne Schiedsrichter keine Spiele.
Okay. Ja. Ja. Ja, Jürgen, was hast denn du noch für einen Ausgleich außer das Laufen?
Also sportlich ist bei mir ruhiger geworden. Der Körper.
Aber nicht ganz ruhig.
Nein, nein. Okay. Körper will nicht mehr so viel. Also zeitlang war
oder willst
das
du nicht
so mehr? Es war ja viele Jahre so, dass ich immer den Drang hatte, ich muss raus, ich muss was tun, ich muss was machen, weil der Körper einfach die Energie so in mir war. Und das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Das liegt ein bisschen daran, dass man natürlich, wenn man älter wird, automatisch weniger Energie im Körper hat, denke ich. Und diese Energien, die ich habe, die frisst die Fahrschule beziehungsweise auch der Fußball ein bisschen auf. Dieses Abteilungsleitergeschäft in Hochdorf, das ist schon intensiv, sehr intensiv. Und da bleibt dann wenig noch Power, weil viel auch über den Geist geht. Also viele merken das gar nicht, dass viel über den Kopf geht, dass du da dann noch freie Energie hast, um draußen dich zu betätigen, sportlich, aber ganz einschlafen wird es nicht, sondern ich bleib schon dran ein bisschen.
Da haben wir auch beim Fußball herausgefunden, du hast ja über 400 Spiele bei den Aktiven. Das heißt, seit wann spielst du Fußball und engagierst dich im TV Hochdorf?
Also Fußball spielen habe ich, glaube ich, mit 6 Jahren angefangen und engagieren beim TV Hochdorf. Erstmal bist du ja nur Spieler in der Jugend und dann war ich schon, bevor ich einen Autoführerschein gehabt habe, habe ich ja Jugend übernommen. Das waren von den Jahrgängen, Jahrgang 71 und ich bin Jahrgang 66, also wir waren so von den Jahren gar nicht weit auseinander. Und habe dann mit dem Moped, wenn es mit den Autos nicht gereicht hat, weil nicht genug Eltern da waren, habe ich die Kinder hinten aufs Moped drauf, durch den Wald nach Wernau, wenn wir Auswärtsspiel mal gehabt, weiß ich noch gut, Das darf ich halt gar keinem mehr erzählen. Also einmal bin ich zweimal gefahren und habe zwei Kinder auf dem Moped
mit drauf gehabt. Ich muss mich auspiepsen.
sind schon verrückte Geschichten gewesen damals. Habe da als junger Kerl schon Jugend übernommen. Dann nach vielen Jahren Jugendarbeit lang erste Mannschaft gespielt und da Verantwortung tragen. Dann war ich da so im Vereinsausschuss mal eine Zeit lang tätig. Und dann wurde ich irgendwann mal AHA-Leiter und habe mit der AHA dann ein paar Jahre diese Gruppe geleitet und dann wiederum später dann Abteilungsleiter Fußball. So, dass ich heute jetzt 9 Jahre mache.
Wow. Das heißt, der TV Hochdorf hat schon einen großen Stellenwert in deinem Leben.
Ja, muss man sagen, weil mir der Verein auch viel gegeben hat. Deswegen gebe ich gern zurück. Also das ist schon auch eine wichtige Geschichte. Der CVWDM Hochdorf und der TV Hochdorf sind schon in meinem Leben eine wichtige Nummer, deswegen gerne auch was zurückgeben.
Michael, wie kam es bei dir denn zu deiner Handballkarriere? Hast du auch als junger Spieler schon in Reichenbach gespielt?
Ja, ich habe also mein ganzes Leben in Reichenbach gespielt, solange ich Handball gespielt habe. Und mein Nachbar, da damals, als wir hergezogen sind hier nach Reichenbach, spielte schon Handball in Bergheim und der hat mich dann mitgenommen zum Handball nach Reichenbach und ab da blieb ich praktisch dem Handball treu und auch Reichenbach treu und habe da auch dann dank Dani Meyer, ich glaube mit 40, mein letztes Spiel als aktiver Spieler gemacht. Der hat mich dann nochmal angerufen, weil er Notstand hatte und dann aber das, körperlich war das dann einfach irgendwann mal nicht mehr machbar. Und dann bin ich in die Schiedsrichterkarriere eingebogen. Wobei, das mache ich jetzt einfach. Da war ich 27, als ich das angefangen habe. Also das werden jetzt dann auch bald 30 Jahre.
War okay.
Zwischendrin hast du aber ab und zu auch noch Fußball gespielt. Und warst bei uns in Hochdorf im Tor. Hallenturniere haben wir immer wieder mal gespielt. Hobbyturniere, weil du einfach ein guter Torwart warst. Aber ganz am Ende bis ich beim Handball blieb.
Ja, das Torwart-Dasein hat mich schon immer gefesselt, weil ich war im Fußball und im Handball im Tor, auch in der Jugend über, was meine Eltern gar nicht recht war, dass ich dann praktisch zwei Sportarten da bin. Dann habe ich es eine Zeit lang ein bisschen versteckt, dass der Papa das nicht mitkriegt, aber der kennt ja jeden und es wurde ihm dann auch montags immer gleich zugetragen, dass ich dann wieder in der A-Jugend im Tor gestanden bin. Also ja, das habe ich halt immer einen Rüffel bekommen, aber es hat mir halt immer sehr viel Freude und Spaß gemacht.
Gibt es da einen großen Unterschied zwischen Fußball und Torwarthandball?
Also ich war, denke ich, der bessere Handballtorwart. Da hatte ich mehr Erfolg. Der große Unterschied, im Handball hast du viel mehr Chancen, dich auszuzeichnen. Auch wenn mal ein Ball ins Tor geht, den du vielleicht hättest halten können, hast du gleich keine 60 Sekunden später die Chance, dich schon wieder auszuzeichnen. Und im Fußball kann es passieren, du stehst 80 Minuten rum, es ist relativ langweilig und dann kommt der entscheidende Moment, wo du da sein musst. Und wenn du jetzt nicht da bist, dann hast du leider den Moment verschlafen. Und das hat mir im Handball schon gefallen, dass man dann einfach kurze Augenblick muss man wieder bei der Stange sein und eben dann sein Bestes aufzeigen.
Was waren denn eure größten Erfolge im Handball und im Fußball?
Also für mich war es ganz klar der Bezirksliga-Aufstieg mit dem TV Hochdorf. Und wir haben dann 8 Jahre im Stück Bezirksliga gespielt. Und das war auch mein Wunsch. Ich hätte schon, denke ich mal, wenn ich es richtig gewollt hätte, durchgezogen hätte, ein bisschen höher noch spielen können. Aber mein Wunsch im Bauch war mit diesem kleinen Verein, der nicht unbedingt tolle Möglichkeiten hat, Trainingsmöglichkeiten da oben am Bach, das ist ja alles, sag ich mal, so ziemlich veraltet noch, auch mit diesen Möglichkeiten trotzdem irgendwie erfolgreich irgendwie zu spielen, das war mein Ehrgeiz. Und das habe ich 8 Jahre im Herz als Kapitän vorne rausgetragen und das haben wir geschafft und war eine tolle Zeit mit natürlich auch vielen anderen guten Kickern. Uli Thon war ein klasse Fußballer. Das waren schon tolle Zeiten. Und das war, sag ich, der größte Erfolg. Ja. Mit vielen Meisterschaften in der Jugend. Zweimal Aktivmeister. Also Meister bin ich auch genug geworden.
Ja, bei mir war es im Prinzip auch der Aufstieg in die Bezirksklasse, dann auch in die Bezirksliga. Tennis haben wir immer ein bisschen niedriger gespielt. Da muss ich sagen, Hut ab vor dem, was der Handball heute darstellt, die ja jetzt sogar die Möglichkeit hatten, in die Oberliga aufzusteigen. Ist leider ganz knapp verpasst haben. Aber das ist natürlich heutzutage schon toll, was der Handball in Reichenbach darstellt. Einfach auch überregional, muss man echt sagen. Also wirklich toll. Und ja, bei mir waren es ja auch die Aufstiege einfach dann. Das ist natürlich immer etwas, das wird natürlich schon ausgiebig gefeiert.
Also eine sehr sportliche Familie, da sind wir uns einig, Ina, ja, oder?
Definitiv. Und auch irgendwie gar nicht mehr wegzudenken aus dem Verein. Wie schaut's aus mit dem Tennis?
Tennis ist ja eher dann meine Domäne. Und ich weiß noch, ich habe angefangen, da hat damals Boris Becker und Steffi Graf, die liefen ja über die TV-Sender wirklich ganz fleißig. Und ich hatte eine Freundin, die hat Tennis gespielt und dann habe ich ja da zugeschaut und habe dann also auch irgendwann den Schläger in die Hand genommen. Dann weiß ich noch, bei meinem ersten, gibt es ja immer die Meisterschaften, ja, habe ich dann 6-0 verloren gegen einen gewissen Spieler. Und dann habe ich mir geschworen, und dich schlage ich irgendwann mal. Und dann hat 7 Jahre gedauert, dann wurde ich Vereinsmeister und habe genau gegen diesen Spieler damals dann gewonnen. Also auch da war der Ehrgeiz da und hatte allerdings ein bisschen Glück, weil der beste Spieler damals im Verein, der war im Urlaub. Und dann habe ich die Chance am Schopfe gepackt und habe mir dann die Vereinsmeisterschaft geholt. Genau. Und ja, da war ich dann 25 Jahre alt und viele, viele Jahre Tennis gespielt und wirklich ganz viel Spaß gehabt mit den Jungs, bis die Schulter irgendwann mal ja, ein bisschen gelahmt hat. Und dann habe ich aufgehört und habe seither leider nicht mehr den Zugang gefunden. Aber ich gucke wahnsinnig gerne zu und die Lichtenwalder Tennis-Jungs, die machen da ja auch wirklich ganz viel.
Michael, du hast ja auch 2024 ein ganz tolles Projekt gehabt, der Jakobsweg der Motorradfahrer.
Genau, also ich habe einen Freund, der das alles organisiert hat, mit dem ich früher zusammen Tennis gespielt habe. Mit dem gehe ich heute Motorrad fahren, genau. Und da sind wir also den sogenannten Jakobsweg der Motorradfahrer gefahren. Das beginnt am Genfer See und geht dann praktisch über die französischen Seealpen runter bis Monaco. Und da haben wir also wirklich eine wahnsinnig tolle Motorradtour gefahren und hatten sagenhaft gutes Wetter. Das war wirklich fantastisch. Was uns ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist, es war damals in Paris die Olympischen Spiele. Und das bedeutete, es war ganz wenig los. Unter anderem auch, die Straßen waren leer. Und das hat wirklich dann auch viel Freude gemacht, dass man dann da über die Berge fährt. Weil uns wurde erzählt, zu anderen Zeiten ist viel, viel mehr Verkehr und auch deutlich mehr Polizeipräsenz. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir da irgendwie zu schnell gefahren sind, aber einfach, war ein tolles Event.
Ihr seid ja auch beides Familienmenschen. Wie wichtig ist euch Familie? Wie wichtig ist euch die Unterstützung eurer Familie?
Also da ist mir wichtig, dass ich einfach jetzt sagen möchte, all das, was ich jetzt erzählt habe über Fahrschule, über Verein, über mich, dass das natürlich nur funktioniert, wenn die Familie das erlaubt und wenn das von meiner Frau aus okay geht, ja, und da kann ich nur dankbar sein in jeglicher Form, dass meine Sabine und meine 2 Mädels das mitgetragen haben, was ich bis heute erleben durfte, ja.
Bei mir ist es ja ganz ähnlich, dass da natürlich das Glück bei mir ein bisschen mitspielt, dass die Kinder wie auch die Cordula Handball auch leben, Handball gespielt hat, also die Cordula und der Mika immer noch spielt und die Marlene war ja auch super mit viel Begeisterung beim TV Reichenbach dabei und hat gespielt und da auch ganz viel Energie und deswegen hat sich mein schlechtes Gewissen da wirklich in Grenzen gehalten, weil das wurde bei uns ja zu Hause gelebt, Handball, und deswegen war das dann auch okay, wenn der Papa mal pfeifen geht. Zumal da gibt es noch eine nette Geschichte zu meinem Sohn. Wenn ich pfeifen gegangen bin, kriege ich da eine kleine Entschädigung. Und diese kleine Entschädigung wurde immer zur Seite gelegt. Und er hat sich immer was von Lego gewünscht, von Lego Technics. Und dann wurde immer zusammengespart, bis das wieder erreicht wurde. Und dann haben wir zusammen irgendwas von Lego Technics gekauft. Und dann da zusammen oder er auch viel alleine das dann als Entschädigung bekommen.
Das ist auch eine schöne Geschichte.
Ja, das ist richtig schön.
Also wir bedanken uns riesig oder ganz herzlich bei Michael und bei Jürgen, dass ihr heute unsere Gäste wart. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ihr seid wirklich beides beeindruckende Menschen, was ihr im Leben auf die Reihe gekriegt habt. Wie ihr mit der jungen Generation umgeht, wie ihr die Sichtweise auf die Dinge habt, finde ich ganz, ganz arg schön. Und ja, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr heute unsere Gäste wart.
Ja, also nicht nur dir hat es Spaß gemacht, auch mir hat es total Spaß gemacht. Und ich habe mich riesig auf den Podcast heute gefreut. Ich ist er einfach aus dem Nähkästchen plaudert. Vielen lieben Dank euch zwei.
Wir sind auch dankbar, dass wir kommen durften, ein bisschen erzählen durften. Und ja, einfach möchte nochmal sagen, Dankbarkeit an alle, die unsere Fahrschule weiterhin besuchen werden und diese besucht haben und unseren Bekanntheitsgrad deswegen eben groß gemacht haben.
Genau, vielen herzlichen Dank. Und ich denke, wurde ja schon alles angesprochen. Ich denke, Dankbarkeit im Leben hat schon großen Stellenwert, weil dann bekommt man auch viel zurück.
Stimmen klingen durch die Straßen. Jeder Tag bringt neue Fragen. Menschen, die Geschichten tragen. Reichenbach, hier lebt der Tag. Hör genau hin, mach dich bereit. Echte Stimmen, echte Zeit. Und Mund auf, Reichenbach, wir hören dir zu. Aus Reichenbach an der Pils. Geschichten voller Mut. Lachen, Leben, echte Zeit. Hier bei uns in Reichenbach an der Pils. Seid bereit. Mund auf, wir sind bereit. Hat was zu sagen, Herz und Heimat, keine Fragen, Träume, Wege, die uns tragen, ein Ort, der jeden Tag neu mag, wie Orten. Hör genau hin, mach dich bereit, echte Stimmen, echte Zeit, wie oben. Mund auf, Reichenbach, wir hören dir zu, aus Reichenbach an der Pils, Geschichten voller Mut, Lachen, Leben, echte Zeit. Auf, unsere Stimme zählt. Reichenbach, unser Platz, wo das Leben erzählt. Finaler mit leicht mehr Energie. Mund auf, Reichenbach, jetzt geht's erst los. Aus Reichenbach an der Pils, wir machen's groß. Lachen, Leben, echte Zeit. Reichenbach. Mund auf, wir sind bereit. Mund auf, wir sind bereit. Mund auf, wir sind bereit.
Mit dem Rad durch die Gemeinde oder lieber mit dem Auto durchs Ländle?
Mit dem Rad durch die Gemeinde.
Dozent im Seminarraum oder Fahrlehrer im Auto?
Fahrlehrer im Auto.
Kaffee am Rathausplatz oder Kaffeepause im Fahrschulbüro?
Kaffee am Rathausplatz.
Reichenbach. Heimat wegen der Menschen oder wegen der Erinnerungen?
Wegen beidem.
Spaziergang an der Pils oder kurze Runde durchs Ortszentrum?
Spaziergang an der Pils.
Frauenfußball in Hochdorf oder Männerhandball in Reichenbach?
Beides.
Sonnenaufgang über dem Filztal oder lauer Sommerabend auf dem Tennisplatz?
Lauer Sonnenabend auf dem Tennisplatz.
Sonntagszeitung lesen mit Lokalteil oder lieber mit dem Sportteil?
Mit dem Sportteil, ganz klar.
Reichenbacher Straßenfest oder Vereinsabend in Hochdorf?
Reichenbacher Straßenfest.
Spaziergang durch Hochdorf oder Joggingrunde durchs Filztal?
Spaziergang durch Hochdorf.
Kaffee und Kuchen nach der Fahrstunde oder Vesper im Vereinsheim nach dem Training?
Auch gerne beides.
Anzug beim Vereinsjubiläum oder lieber mit dem Trikot in der Halle?
Mit dem Trikot in der Halle.
Die Frage finde ich jetzt gut. Frühstück beim Bäcker in Reichenbach oder lieber zu Hause am Küchentisch?
Zu Hause auf der Terrasse.
Jetzt Kohlenhydrate vor dem Lauf oder Kuchen nach der Ziellinie?
Kuchen nach der Ziellinie.
Pfeifen oder selber Handball spielen?
Pfeifen.
Meisterschaft der TVH-Ladies. Entschlossenheit oder Teamgeist?
Teamgeist.
Tennis auf Sand oder Handball in der Halle?
Tennis auf Sand.
Ehrenamt über 40 Jahre. Leidenschaft oder Stolz?
Leidenschaft.
Was?